Das heißt, es braucht etwas mehr individuellen Aufwand zu sehen, was sind denn meine tatsächlichen Wegezwecke? Das Auto hat ja tatsächlich heute den Vorteil, dass man sagt, ich benutze ein Fahrzeug für alles, obwohl es das gar nicht bräuchte. Das heißt, diese Schwelle, die müssen wir tatsächlich überwinden. Da hilft wunderbar, was Konrad Otto Zimmermann sagt, dass man sagt, wir müssen den Leuten zeigen, es gibt für eure Wegezwecke, die ihr ja tatsächlich habt, die jeder auch kennt, gibt es wunderbare Fahrzeuge, die können wir nutzen. Der DLR hat das mal untersucht für die Wegezwecke, die man aus der Mobilität in Deutschland hat, dass wir 75% aller unserer Wege eigentlich schon durch Feinmobile erbringen könnte und wir dazu keine Autos mehr bräuchten.
Hallo zum Podcast Wer schreibt denn sowas? Von Stratum Connect. Wir stellen Autoren und Autorinnen vor mit ihrem neuen Buch. Wie immer ist es ein Buch mit dem Anspruch, irgendwie die Welt zu verbessern. Und wie genau das gehen kann, finden wir heraus.
In einem Kinderwagen startet ein Menschenkind seine passive Teilnahme am Individualverkehr. Dann wird umgestiegen auf Kinderroller, Fahrradanhänger, Rollschuhe und aufs erste Kinderfahrrad. Mit 18 Jahren erfolgt in den meisten Fällen der große Sprung aufs klassische Automobil. Dieser Standardverlauf gleicht einem vorgefertigten Skript moderner hypermobiler Gesellschaften. Die Behauptung, dass das runde Rad aus dem Ruder gelaufen sei und dass der Karren ziemlich tief im Dreck steckt, lässt sich stützen durch unbezifferte Gesundheitsschäden infolge von Emissionen, Stau, Stress, Angst und ca. 1.323.666.000 Verkehrstote laut WHO jährlich, global. Es ginge nun mal nicht anders oder das sei eben der Preis des Fortschritts, heißt es oft. Doch wenn sich das Größenwachstum im motorisierten Individualverkehr, egal ob mit oder ohne E-Antrieb, fortschreibt, dann droht sowohl das gute Leben zu ersticken, wie auch der Frieden im öffentlichen Straßenraum. Um nicht länger wenigen kapitalmächtigen AutobauerInnen oder den politischen Spielregeln der Marktwirtschaft hilflos zuzuschauen, wurden längst veritable Gegenvorschläge zur dominanten und destruktiven Normalität des unterbesetzten, überdimensionierten, material- und platzverschlingenden Automobils unterbreitet. Zum Beispiel kleine, feine, fahrbare Untersätze. Mit einem, zwei, drei oder vier Rädern, mit oder ohne Kabine, mit oder ohne Antrieb, sogenannte Feinmobile, könnten künftig eine hippe Trendwende im Verkehrswesen auslösen, so die Hoffnung. Es könnte eine bunte, vielfältige und insgesamt eine feine Sache werden. Lieber Herr Milbrath, lieber Herr Otto Zimmermann, in Ihrem Buch Feinmobilität – Mehr Nachhaltigkeit durch kleinere Fahrzeuge gibt es folgende Passage. Neue Fahrradmodelle, Kabinenroller und Minicars ziehen Blicke auf sich, wo immer sie auftauchen. Sie verbreiten Charme und sind wirklich was Feines. Doch abgesehen von E-Bikes, Mountainbikes und Lastenrädern sind die wenigsten Feinmobile in unseren Straßen präsent. Sie zählen hier recht unterschiedliche Typen von Bewegungsmitteln auf. Um eine noch umfassende Vorstellung davon zu bekommen, was sind weitere Beispiele für die gesamte Bandbreite der Feinmobilität? Welche Merkmale gelten denn überhaupt für Fahrzeuge der Kategorie Feinmobile? Und was ist die Ober- und Untergrenze der feinmobilen Größenklasse?
Ja, das ist ein Bündel von Fragen. Fangen wir doch mal an, uns die Mobile einmal kurz anzuschauen. Es gibt in dem Bereich der drei- bis vierrädrigen Fahrzeuge mit geschlossener Kabine, mit denen man auch regionale Fahrten machen kann, mit denen man bis hin zu Autobahngeschwindigkeiten erreichen kann, eine ganze Reihe von Minicars oder Kabinenrollern für ein bis zwei Personen, einzelne Modelle auch für vier Personen, die leicht umweltfreundlich daherkommen und die eine Wendigkeit besitzen, die eben herkömmliche PKWs nicht haben. Da gibt es eine ganze Reihe von Modellen auf dem europäischen Markt. Also wir haben mal 25 gezählt von verschiedenen Herstellern, von denen man viele eben nicht auf den Straßen sieht, aber es gibt sie im Prinzip. Wenn man dann Stufen tiefer geht, kommt man zu Dreirädern, zu Zweirädern, natürlich zu dem gesamten Bereich der motorisierten Zweiräder wie Elektromotorroller, Elektromofas, Fahrräder. elektrisch unterstützte Fahrräder wie Pedelecs, natürlich im Lastenradbereich, zwei-, drei- und vierrädrige Modelle. Und wenn man noch tiefer geht, kommt man zu dreirädrigen Stehmobilen, auf denen man sich einfach hinstellt und sehr behende durch die Städte fahren kann und auch ziemliche Lasten transportieren kann. Man kommt zu allen möglichen Fahrzeugen der persönlichen Mobilität wie Rollatoren oder auch Rollstühlen, Elektrorollstühlen, bis hin zu, ja, was wir bisweilen als Fußergänzungsmittel betrachten. Also wenn man als Fußgänger etwas zu tragen und hat und seine Last ablasten möchte auf etwas Rollendes, da gibt es Einkaufstrolleys, da gibt es Handwagen zum Schieben, da gibt es Wagen zum Ziehen, da gibt es eine große Bandbreite von Feinmobilen. Und wenn man noch niedriger geht und sagt, ich will jetzt wirklich etwas, was ich wie eine Aktentasche unter den Arm klemmen kann, aber jederzeit mich draufstellen können will und dann mit bis zu 20 Stundenkilometern durch die Stadt fahren will, dann gibt es auch Boards, die das ermöglichen für Leute, die sich das zutrauen.
Genau. Und gerade bei diesen kleinsten Fahrzeugen gibt es in einigen Ländern die Freiheit, würde ich mal sagen, die wir uns selber mal beengt haben mit der Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung. Ich denke immer an die baltischen Staaten. Da ist die Verkehrsinfrastruktur eigentlich gar nicht so gut ausgebaut wie bei uns. Und trotzdem fahren da wirklich kreuz und quer wunderschön ganz viele Feinmobile umher. Und angeguckt haben wir uns das Ganze über die Raumnahme. Das ist so unser Merkmal, wie wir uns verschiedene Fahrzeuge angeguckt haben. Die Raumnahme ist quasi das Volumen um die Fahrzeuge herum, also der äußersten Abmessung der Fahrzeuge. Und so kamen wir dazu, dass wir sagen, Feinmobile ist das, was Konrad Otto Zimmermann gerade beschrieben hat und wo es ja so viele technische unterschiedliche Merkmale gibt. Aber die Raumnahme, das äußere Volumen eines Fahrzeuges, das können wir fest bestimmen. Und da sehen wir einfach alles, was unter 8 Kubikmeter groß ist. Das ist so unser Merkmal, wo wir sagen, das ist feine Mobilität.
In Deutschland, ich weiß nicht, ob das auch weltweit gilt, ist die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge ja historisch auf dem Höchststand. Und was wir sehen, ist da hauptsächlich die Grobmobilität, würde ich jetzt mal behaupten. Wie kommen wir mit dem Konzept der Feinmobilität, was Sie hier darlegen, von der Grobmobilität, wie wir sie jetzt sehen, zur Feinmobilität? Und in welchem Maße, glauben Sie, kann man das attraktiv gestalten, dass eine Zivilisierung des Verkehrs in Richtung Feinmobile stattfindet?
Wenn wir die Fahrzeuge, die es gibt, mit denen man sich fortbewegen kann oder auch Lasten transportieren kann, uns anschauen nach Größe, eben nach Raumnahme, dann sehen wir eine fast stufenlose Palette, so wie die Körnung von Sand über feinen Kies bis zu groben Kies, gibt es eine Körnung auch bei Verkehrsmitteln von ganz kleinen bis ganz großen. Und das feinere Ende, das haben wir ja jetzt betrachtet, das feinere Ende, was wir Feinmobilität nennen, da gibt es sehr, sehr viele Verkehrsmittel und Mobilitätshilfen schon, die schon entwickelt sind, die funktionsfähig sind, die genutzt werden könnten. Warum sind die nicht auf den Straßen? Warum sind nicht viel mehr unterwegs? Zum einen, sie sind im Augenblick, abgesehen von den Fahrrädern, die natürlich jeder kennt und die überall sind und wo es einen etablierten Fahrradhandel gibt seit langen Jahrhunderten und wo es eine Fahrradmessen gibt und Ausstellungen, also wo eine ganz verfeinerte Fahrradbranche da ist, gibt es das für viele andere Verkehrsmittel noch nicht. Die sind noch Nischenprodukte. Man sieht sie so wenig nur und so, wenn überhaupt, auf den Straßen, dass man sogar Schwierigkeiten hat zu sagen, wie heißt denn jetzt so ein Ding, was ich gerade vorbei habe fahren sehen und wo kauft man es und wo gibt es das überhaupt? Das heißt, sie existieren, aber sie sind nicht verfügbar. Was nötig wäre, ist, sie auf die Straßen zu bringen. Was nötig ist, ist, dass Leute einfach mal sich hineinsetzen oder draufsetzen können, sie ausprobieren können, merken, mit welchem Spaß man da wie schnell durch die Gegend fahren kann. Das ist nicht nur für die letzte Meile, ist nicht nur für das Quartier. Es gibt Feinmobile, mit denen man wunderbar im gesamten städtischen Raum und ins regionale Umland fahren kann, was sogar mit viel Spaß verbunden sein kann. Wir müssen also an vielen Stellen ansetzen, um die Dinge zunächst einmal den Menschen nahe zu bringen im wörtlichen Sinne. Dazu können Ausstellungen helfen, dazu können Roadshows helfen, dazu auch Einrichtungen, die wir konzipiert haben, aber die es noch nicht gibt, wo man in Erlebniswelten viel Spaß haben kann, die Fahrzeuge kennenzulernen.
Genau, festzustellen ist ja erstmal, dass wir kein grundsätzliches Akzeptanzproblem haben. Das heißt, wir haben den Pkw-Bestand angesprochen. In Deutschland sind wir da bald bei 50 Millionen Fahrzeugen, allein in Deutschland. Wir haben aber auch gleichzeitig quasi eine 1:1-Quote der Fahrräder. Das heißt, wir haben über 80 Millionen Fahrräder. Also es gibt ja eigentlich schon mehr Feinmobile als Grobmobilität. Das heißt, die Nutzung ist tatsächlich entscheidend. Und hier ist entscheidend, dass sich tatsächlich auch der Nutzende dann informiert. Das heißt, es braucht etwas mehr individuellen Aufwand zu sehen, was sind denn meine tatsächlichen Wegezwecke. Das Auto hat ja tatsächlich heute den Vorteil, dass man sagt, ich benutze ein Fahrzeug für alles, obwohl es das gar nicht bräuchte. Das heißt, diese Schwelle, die müssen wir tatsächlich überwinden. Da hilft wunderbar, was Konrad Otto Zimmermann sagt, dass man sagt, wir müssen den Leuten zeigen, es gibt für eure Wegezwecke, die ihr ja tatsächlich habt, die jeder auch kennt, gibt es wunderbare Fahrzeuge, die können wir nutzen. Der DLR hat das mal untersucht für die Wegezwecke, die man aus der Mobilität in Deutschland hat, dass wir 75% aller unserer Wege eigentlich schon durch Feinmobile erbringen könnte und wir dazu keine Autos mehr bräuchten.
Super effizient.
Es erfordert aber, dass man mehr als ein Feinmobil hat. Man kann einkaufen, wenn der Supermarkt 400 Meter entfernt ist. Zu Fuß laufen ist sowieso recht gesund. Mit einem Handwagen, wenn man die Dinge nicht selber tragen möchte, den Wocheneinkauf zum Beispiel. Man kann als älterer Mensch den Rollator benutzen. Man kann Kinder mitnehmen mit Feinmobilen. Man kann sehr vieles machen. Und wenn man eben mittlere Distanzen fahren will und sich ein Minicar zulegt, passt dies auch noch in die Garage. Das heißt, ein feinmobiler Haushalt hätte vielleicht auch eine Garage oder einen Stellplatz, aber darin wäre ein Minicar, ein kleines elektrisches Stehmobil, ein Elektro-Tretroller, zwei Fahrräder, zwei Fahrradanhänger unterschiedlicher Güter für unterschiedliche Zwecke und vielleicht noch ein Board für die jüngeren Leute. Ein Wagenpark der Feinmobilität ist vielfältig, sodass man für jeden Zweck einfach das kleinstmögliche und wendigste Fahrzeug nehmen kann und nicht mehr die Mühe hat, sich zwischen Garagenwand und Autowand in ein SUV hineinzwängen zu müssen. Es gibt zum Teil skurrile Beispiele, wenn man sich nur hinstellt und schaut, was in deutschen Städten und auf deutschen Wohngrundstücken stattfindet.
Die Frage nach dem Rebound-Effekt wollte ich mit Ihnen nochmal ganz kurz erörtern, weil wir es vorhin nicht geschafft haben. Ich stelle mir nämlich vor, dass die aufgrund der ganz hohen Effizienz und der Angepasstheit, die wir durch Feinmobilität ja erreichen können im Verkehr, dass sich so ein Rebound-Effekt einstellen könnte, wie man es an vielen Stellen ja auch beobachten kann. Ne? Beispiel, die Glühlampen werden immer energieeffizienter. Und was machen die Leute? Sie kaufen mehr Glühlampen und machen Festtagsbeleuchtung. Wo sie früher nur vielleicht eine Glühbirne hatten, die einfach viel verbraucht haben, haben sie jetzt 20 und die verbrauchen genauso viel oder vielleicht sogar noch mehr. Sehen Sie das auch als Gefahr für die Feinmobilität, dass wir dann geflutete Straßen haben, voller Feinmobile, wo man sich auch gar nicht mehr bewegen kann?
Ich sehe tatsächlich eher das Gegenteil. Tatsächlich haben wir dazu ein Forschungsprojekt an der Uni Kassel. Da geht es nämlich genau um das Gegenteil. Jemand hat vorher zum Beispiel Diesel-Pkw und sagt, ich schaffe mir jetzt mal ein Elektro-Pkw an. Was sind denn die Effekte? Und was man anekdotisch schon berichten kann, ist vielleicht dann auch später das Ergebnis, dass die Leute tatsächlich durch vermeintliche Effizienzgewinne noch mehr Pkw fahren und noch mehr große Pkw fahren, weil man die Bequemlichkeit natürlich hat und weil man ja schon das Gedächtnis hat, dass man sagt, ach, ich verbrauche ja keinen Kraftstoff und ich stoße hier keinen CO2 aus, ich fahre noch mal mehr. Ich mache noch einen Weg mehr und ich mache noch einen Weg mehr. Und ich glaube, bei der Feinmobilität würden wir eher das Gegenteil sehen, dass man sich eine Besinnung sieht, dass man sagt, was sind denn meine Zwecke, wo muss ich hin und was ist das beste Mittel dafür? Und natürlich, ich würde jetzt auch den Fahrradtourismus nicht verbieten wollen, sondern ganz klar ist, das sind Fahrzeuge, die machen Spaß und auf geeigneten Flächen kann man die gut fahren. Und das soll ja auch Spaß machen, es soll ja auch konkurrenzfähig zum MIV sein, beziehungsweise zum Pkw-Verkehr. Aber ich sehe jetzt nicht die Gefahr, dass jetzt jeder sagt, Privatzeit zu Hause mag ich nicht mehr. Ich fahre jetzt nur noch im Gewusel. Ich glaube, das ist ja so das Bild, was sich manche vorstellen. Man stelle sich Rom, die alten Altstädte vor und sagt, oh, hier sind aber überall die kleinen Roller und das ist mir zu viel. Aber ich glaube, gerade auf geordneter Infrastruktur mit getrennten und sicheren Fahrwegen kann man das gut ordnen. Und ich glaube nicht, dass das tatsächlich dann das die Gefahr darstellt.
Sie hatten die Zahl genannt, dass es ein 76-prozentiges Substitutionspotenzial gäbe. Also, dass man zu 76% Grobmobile ersetzen könnte durch Feinmobile. Und haben dann, wenn ich das richtig verstanden habe, in Bezug auf Parkraum und auch auf Fahrfläche eher zu 50% die Fläche verteilt auf Feinmobile und andere. Passt das zusammen oder müsste man genau in derselben Höhe, also nämlich 76%, dann auch den Parkraum verteilen für die Kategorie Feinmobile, die ja dann sozusagen ersetzt wird und auch im fahrenden Verkehr, also im fließenden Verkehrsraum auch entsprechend diese 76% Fläche der Feinmobilität zugestehen?
Genau, also dieses Substitutionspotenzial ist natürlich erstmal was sehr Technisches. Das heißt, das sind Wege, oder Wegeketten sogar, die ersetzt werden. Das heißt, ich beginne ja einen Weg meistens, wenn ich gebunden bin an mein Fahrzeug. Im Auto bin ich typischerweise gebunden an mein Fahrzeug. Ich fahre zur Arbeit, also fahre ich auch zurück mit dem Auto. Ich lasse es da nicht stehen. Und dieses Substitutionspotenzial bezieht sich eben auf Wegeketten. Das heißt natürlich noch nicht, dass jemand automatisch, weil er eine Wegekette durch ein Feinmobil ersetzen konnte, dass er sein Pkw ersetzen konnte. Das kann ja unter diesen restlichen Fahrten immer noch bedeuten, dass ein Pkw vonnöten ist. Deswegen lässt sich da auch nicht diese Analogie treffen, dass wenn ich sage, okay, 76% aller Wege sind jetzt theoretisch ja auch nur, leider muss man ja sagen, mit Feinmobilen erbringbar, dann könnte man auch im gleichen Maße die Verkehrsflächen danach anpassen. Was wir feststellen ist, dass wir auch PKWs bis in die Klasse S hinein haben und höher, die ja schon relativ klein sind. Das heißt, wir wollen ja genau nicht sagen, okay, das ist jetzt ein politisches Argument oder ein politisierendes Argument, wir können hier 50% einsparen, also kriegt ihr auch nur noch 50% der Fläche, sondern wir wollen uns faktisch angucken, okay, welchen Raumbedarf haben denn die Fahrzeuge? Und den Raumbedarf, den wir anbieten, ist ja erstmal eine Einzelfläche. Das heißt, wir sagen, eine Klasse S könnte zum Beispiel von der Verkehrsfläche hier verkehren oder es könnte hier parken. Das heißt, da ist noch keine Aussage darüber, sollten wir davon jetzt 100 Mal das anordnen und nur noch 10 Mal große Parkflächen für große Pkw, sondern wir sagen, das wäre eine Fläche, damit sparst du schon unglaublich viel. Sie meinten jetzt ungefähr 50%. Das ist ja ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Feinmobile man da unterbringen will. Aber genauso kann man dann vorgehen und sagen, das ist eine Fläche und wenn ich die so viel x-fach anbaue oder ansetze, dann habe ich tatsächlich erst das Potenzial.
Überhaupt schaffen wir mit der Klassifikation von Fahrzeugen nach Größe zunächst ja mal ein Handwerkszeug. Wer dieses Handwerkszeug wozu benutzt, ist die zweite Sache. Das wollen wir gar nicht vorschreiben. Eine Kommune kann es nehmen, um Anreize zu setzen für Feinmobilität, indem sie mehr feinmobile Parkplätze, also kleinerer Art, ausweist als für große Fahrzeuge. Ein Supermarkt könnte Feinmobilparkplätze in der Nähe des Eingangs ansiedeln und könnte viel mehr Leuten Zugang zu einer Nähe zum Eingang schaffen, als wenn dort nur wenige mit großen Autos stehen. Ob dieses genutzt wird und von wem, das werden wir jetzt sehen. Wir wollten einfach die Möglichkeit schaffen, den Faktor Fahrzeuggröße handhabbar zu machen.
Eine obligatorische Frage, nein, genau genommen zwei obligatorische Fragen, die wir allen unseren Autorinnen und Autoren stellen. Wer müsste Ihr Buch denn unbedingt lesen und warum?
Wir würden uns wünschen, dass Kommunalpolitiker, Politiker, die zu tun haben mit Stadt- und Mobilitätsentwicklung und mit entsprechenden Politiken, dass Stadt- und Verkehrsplaner in den Kommunen, dass diejenigen, die für die Verkehrsregelungen zuständig sind, also für die rechtlichen Anordnungen, für das Straßenverkehrsrecht, in den unteren Straßenbehörden, unteren Straßenverkehrsbehörden aber natürlich auf höheren Ebenen, in Regierungspräsidien, in den Ländern, beim Bund, sich mit der Feinmobilität befassen. Wir würden uns wünschen, dass sich natürlich Verbände damit befassen, Umweltverbände, Mobilitätsverbände. Wir würden uns wünschen, dass alle interessierten Menschen, die einfach über Mobilität nachdenken oder die den Wunsch auch haben, sich wendiger und flexibler fortzubewegen, dadurch Anregungen empfangen. Wir würden uns wünschen, dass die Medien dies zur Kenntnis nehmen und auf ihren sogenannten Motorseiten oder Auto- und Motorseiten auch die Feinmobilität betrachten und nicht nur die neuesten Automodelle. Es ist also ein sehr breit angelegtes Publikum, dem wir wünschen würden, sich mit Feinmobilität vertraut zu machen.
Und die letzte Frage. Mit welchen offenen Fragen lässt uns Ihr Buch zurück?
Ich würde sagen, die größte Frage, die wir nicht klären können, ist das der erfolgreichen Fahrzeugkonzepte. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass viele Vorhersagen getroffen wurden, was erfolgreich ist, was wie geframed zu sein hat. Und es hat sich immer wieder gezeigt, es lagen fundamental viele Leute einfach daneben. Der E-Scooter war vor 5 Jahren gerade so das erste Mal ein Begriff oder wurde dort eingeführt. Vor 10 Jahren war da überhaupt kein Thema. Das E-Bike, also das normal klassische Pedelec, wurde vor 10, 15 Jahren noch verschrien als irgendwie Fahrrad gerade für die Senioren und ist jetzt total trendy, total angesagt. Und genau da kann man eigentlich nicht sagen, das und das Fahrzeug wird sich durchsetzen. Es gibt nämlich so unglaublich viele Fahrzeuge und ich glaube, wenn die Kunden die Möglichkeiten haben, diese zu entdecken, dann entscheiden die das selber.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Mein Name ist Luisa Katharina Böck und ich hatte das Vergnügen, mich mit Konrad Otto Zimmermann und mit Jori Mehlbrat unterhalten zu dürfen. Die beiden haben das Buch Feinmobilität, mehr Nachhaltigkeit durch kleinere Fahrzeuge zusammen mit anderen Autoren herausgebracht. Es hat 198 Seiten und ist im Ökom Verlag erschienen und für 35 Euro erhältlich.
Sie hörten einen Podcast von Stratum Connect, dem Ort, wo sich Menschen, Bücher und Welten begegnen. Alle zukünftigen Veranstaltungen und die Podcasts zu den Buchevents finden Sie unter www.stratum-connect.de und natürlich in den Shownotes.